Deutschlandfunk.
I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable.
Vor genau einem Jahr kommt US-Präsident Trump mit einer Vision für den Gazastreifen raus und sagt, er könnte mal das hier sein.
The Riviera of the Middle East, this could be so magnificent.
Wolkenkratzer, Parks und vor der Küste Ölplattformen. Der Weg dahin soll Trumps Friedensplan sein. Phase 2 haben die USA im Januar verkündet. Aber Trumps Bild von der Zukunft Gazas und die Realität könnten nicht weiter auseinander liegen.
Almost everyone in Gaza, around 2 million.
Fast alle in Gaza, rund 2 Millionen Menschen, sind dringend auf lebensrettende Hilfe angewiesen. Schon vor diesem Krieg gab es im Gazastreifen eine sehr hohe Zahl an Amputationen. Aber seitdem hat sich diese Zahl exponentiell erhöht.
But the cases have increased exponentially since then until now.
Saida Mali von Handicap International erzählt in dieser Folge, wie sie Verletzten in Gaza helfen. Gaza zwischen Riviera-Plänen und bitterer Realität. Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News wollen wir wissen, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Ihr hört ihre Perspektiven und wir ordnen das Ganze ein. Es ist Donnerstag, der 5. Februar 2026. Seit Montag ist der Grenzübergang zu Ägypten, Rafah, teilweise geöffnet, aber nur sehr wenige Menschen dürfen ein- und ausreisen. Ein paar Verletzte werden in Krankenhäuser in andere Länder gebracht. 170.000 Menschen wurden im Krieg laut palästinensischen Angaben verletzt. Pro Kopf gibt es an keinem Ort auf der Welt so viele Kinder mit Amputationen. Seine Organisation ist vor Ort, um zu helfen.
My name is Zaid Amali. I do advocacy and communications for Handicap International and their Palestine mission, based in the West Bank in Ramallah.
Said lebt in Ramallah im Westjordanland. Er selbst hat uns erzählt, dass er nicht in den Gazastreifen einreisen darf, aber bei ihm laufen die Infos von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zusammen. Said, kannst du sagen, wie viele Menschen im Gazastreifen zu euch kommen und Hilfe suchen?
The number of people who seek help is far larger than the number that we are able to help.
Es kommen viel mehr Menschen zu uns, als wir überhaupt unterstützen können. Einfach, weil wir die Ressourcen nicht haben. Die Kapazitäten fehlen und unsere Hilfslieferungen werden schon seit sehr langer Zeit blockiert. Im ganzen Gazastreifen gibt es nur 8 Prothesen- und OrthesentechnikerInnen und eine davon ist bei uns im Team. Heba. Wir haben wirklich Glück, sie zu haben. Insgesamt sind wir 6 Leute in den Bereichen Prothesentechnik, Physiotherapie und Psychotherapie. Zusammen schafft das Team es, vielleicht 10 Menschen am Tag zu helfen, neue Prothesen herzustellen oder alte Prothesen anzupassen. Aber ganz ehrlich, wegen des Materialmangels, vor allem bei Schäften für Oberschenkelamputationen, können wir einfach nicht allen helfen. Wir müssen auswählen, einige ablehnen. Das ist extrem schwer.
To almost select some cases and reject other cases as well.
Mm-hmm. Can you give us an example of a case? Gibt's einen Fall, an den du besonders denkst? Jemand, der durch eine Prothese oder Therapie Hilfe bekommen hat, also eine Geschichte, die du mit dir trägst?
It's particularly difficult, I must say, to hear from children who sometimes believe or tell us that their legs would grow back one day.
Was mich am meisten trifft, sind Kinder, die uns erzählen, dass ihre Beine ja eines Tages wieder nachwachsen werden. Sie glauben daran. Das ist unglaublich schwer zu hören. Ein Kind, an das ich oft denke, heißt Malak. Nachdem sie von unserem Team in Gaza eine Prothese bekommen hat, hat sich ihr Leben verändert. Man hat richtig gesehen, wie die Hoffnung zurückkam. Sie war fröhlicher. Sie konnte wieder mit ihren FreundInnen spielen, rennen, sich bewegen. Andere Kinder aus der Schule, Menschen aus der Nachbarschaft kamen zu ihr und wollten die neue Prothese sehen, weil sie cool fanden. Das war etwas sehr Positives. Sie konnte wieder mit ihren FreundInnen spielen, etwas, das vorher nicht möglich war und sie extrem traurig gemacht hat, fast schon depressiv. Es gibt viele solche Geschichten. Eine andere ist Bashir. Er sitzt im Rollstuhl und hat bei uns an kreativen Freizeitaktivitäten teilgenommen. Er hat da ein gebrochenes Herz gemalt. Das war wirklich schwer mit anzusehen. Er hat Muskeldystrophie. Ohne die richtige medizinische Behandlung hat er nur noch 3 bis 4 Jahre zu leben. Und diese Behandlung gibt es in Gaza leider nicht.
Die Menschen in Gaza sind weiterhin am Limit. Auch wenn der Waffenstillstand und die Lebensmittel, die wieder reinkommen, ihre Situation etwas verbessert haben. Aber sie leben an einem Ort, der weitgehend zerstört ist. Und US-Präsident Donald Trump meint trotzdem:
I'm a real estate person at heart. And it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great.
Er sei im Herzen immer noch ein Immobilienunternehmer und der Gazastreifen ein schönes Stück Land am Meer, sagt er in Davos. Sprechen wir darüber, was wirklich eine realistische Perspektive für Gaza sein könnte.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv und ich arbeite über Israel und die palästinensischen Gebiete, also auch über den Gazastreifen.
Jan-Christoph, wie sieht's denn gerade ein Jahr, nachdem Trump das erste Mal von Riviera geredet hat, aus im Gazastreifen?
Ja, also Riviera ist weit und breit nicht in Sicht. Es sind hunderttausende Menschen, die in Zelten leben. Es ist Winter, da regnet es immer mal wieder heftig. Es gibt heftige Stürme. Die Menschen sind nicht ausreichend versorgt. Es hat sich was verbessert im Gazastreifen. Also zum Beispiel gibt es jetzt mehr Nahrung. Es gibt keine große Hungerkrise mehr. Aber das, was da seitdem passiert ist, das ist alles andere als eine friedliche Situation. Immerhin seit dem 10. Oktober jetzt letzten Jahres haben wir eine Waffenruhe. Da sagen aber viele, die verdient den Namen eigentlich nicht. Natürlich gibt es jetzt nicht mehr den großen Einsatz von Bodentruppen. Es gibt immer noch aber tägliche Angriffe. Es gibt um die 500 Tote seitdem. Also die Lage ist alles andere als gut. Und die Menschen im Gazastreifen, die leiden weiterhin, obwohl sich ein bisschen was verbessert hat.
Ja, wie geht's denn denen, die ganz dringend medizinische Hilfe brauchen? Zum Beispiel, weil sie verletzt sind oder chronisch krank?
Na, das ist erstmal krass, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also das eine ist ja sozusagen die Verletzten infolge des Krieges. Das sind nach palästinensischen Angaben, die werden aber von UN-Organisationen übernommen. Die halten die für plausibel, weil sie eben auch eigene Erfahrungen machen dort vor Ort. Das sind über 170.000 Menschen, die Kriegsverletzungen haben. Dazu kommen die ganzen chronisch Erkrankten, die es auch vorher schon gab. Und die Zahl ist größer geworden, weil eben auch Mangelernährung im Gazastreifen war, weil die medizinische Versorgung unzureichend war. Und die werden eben nicht ausreichend versorgt. Das heißt, es gibt natürlich jetzt wieder Gesundheitszentren im Gazastreifen, die einigermaßen funktionieren. Also zum Beispiel sagt das Palästinenser Hilfswerk UNRWA, dass sie jede Woche zehntausende Menschen da versorgen und da behandeln. Aber da muss man sagen, UNRWA wird behindert von Israel. Die können in Israel oder in Westjordan nicht mehr richtig arbeiten. Die bekommen auch Schwierigkeiten, wenn sie Dinge nach Gaza einführen wollen. Also Israel will diese Organisation eigentlich abwickeln. Und das andere Beispiel ist zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Die sind ganz wichtig, auch für die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen. Die betreiben da auch Gesundheitszentren, Kliniken. Und die werden jetzt zum Beispiel von Israel keine Lizenz mehr bekommen für die Arbeit im Gazastreifen. Das heißt, sie müssen am 1. März ihre Arbeit einstellen. Das heißt, die Gesundheitslage ist ohnehin schon prekär und Organisationen, die dort arbeiten, die müssen mit ganz großen Schwierigkeiten rechnen und sind damit konfrontiert. Und das heißt natürlich, die Menschen im Gazastreifen können nicht richtig versorgt werden, auch weil es an Material fehlt.
Ja, ganz kurz, wie begründet Israel das?
Israel hat ein Verfahren eingeführt und hat den Organisationen, die im Gazastreifen arbeiten, gesagt, ihr müsst Angaben zu all euren Mitarbeitern machen, also zum Beispiel auch Passkopien und dergleichen hinschicken. Das haben manche Organisationen tatsächlich abgelehnt, haben gesagt, nein, damit bringen wir unsere Mitarbeiter in Gefahr. Und das können wir nicht machen. Das ist auch nicht zulässig, wenn es darum geht, dass humanitäre Hilfe freien Zugang haben muss. Das darf man nicht machen, auch nach Völkerrecht nicht. Und deswegen haben die das abgelehnt. Und jetzt betrifft das eben tatsächlich 37 Organisationen, denen die Lizenz entzogen wird. Die werden von Israel dann wahrscheinlich ab dem 1. März nicht mehr reingelassen in den Gazastreifen. Die können dort nicht mehr tätig sein. Und wenn das eben wichtige Organisationen sind, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, dann hat das große Auswirkungen auf das Gesundheitssystem im Gazastreifen, was ja ohnehin in Teilen zerstört ist, nicht richtig operiert, unter total prekären Bedingungen überhaupt nur funktionieren kann. Und da werden die Bedingungen dann schlechter. Und das heißt, es wird die Bedingungen für Patienten, die versorgt werden müssen, für Verletzte, für Menschen mit chronischen Erkrankungen im Gazastreifen, die werden sich wahrscheinlich verschlechtern.
Eigentlich wurde ja der Grenzübergang zu Ägypten Rafah Anfang der Woche geöffnet. Auch eben, damit Verletzte außerhalb des Gazastreifens behandelt werden können und damit ja auch besser, ne? Jetzt berichtet aber der britische Guardian, dass doch wieder keine Verletzten durchkommen. Was weißt du denn darüber?
Ich habe mir nochmal die neuen Zahlen aus dem Gazastreifen besorgt von Leuten dort vor Ort, die für uns arbeiten. Und es ist angelaufen, aber es ist alles andere als das, was man eigentlich haben wollte. Also seit Montag, in den wenigen Tagen, die wir jetzt haben, sind tatsächlich nach palästinensischen Angaben etwas mehr als 135 Patienten aus dem Gazastreifen rausgekommen und deren Begleitpersonen. Also jeweils wahrscheinlich eine Begleitperson in der Regel. Das sind natürlich erstmal keine großen Zahlen, aber Israel hat gesagt, wir wollen erstmal einen Piloten starten, wir wollen erstmal gucken, ob das funktioniert, ob sich das einspielt. Und es gibt jetzt tatsächlich Fälle, die rausgekommen sind. Insofern, ja, das kann jetzt Fahrt aufnehmen. Man muss dem halt entgegenhalten, dass es einen großen Bedarf gibt, auch an nach Angaben von Hilfsorganisationen, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder OCHA, das ist das Nothilfeprogramm der Vereinten Nationen, die sagen, es gibt im Gazastreifen über 18.000 Patienten, die dringend angewiesen wären auf Behandlung im Ausland. Darunter sind etwa 4.000 Kinder. Also eine große Zahl von Menschen, die im Gazastreifen nicht versorgt werden können, die dringend im Ausland behandelt werden müssen. Und wenn wir jetzt von etwas mehr als 135 Patienten reden, die bisher rausgekommen sind, dann sieht man, das ist bisher ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, hast du eine Hoffnung, dass sich das ändert?
Naja, immerhin ist es eine gute Nachricht, dass auf großen Druck auch der USA der Grenzübergang Rafah geöffnet wurde. Das kann sich jetzt so eine Art von einspielen, aber das eine ist ja der Grenzübergang, das andere ist natürlich die Bereitschaft von Ländern, diese Patienten danach aufzunehmen und zu versorgen. Also das kann man sich schwer vorstellen, dass die da sozusagen 18.000 Menschen in anderen Ländern versorgen können. Da muss es Aufnahmezusagen geben. Und da gibt es ehrlich gesagt auch Forderungen an die Bundesregierung, Menschen, Verletzte, Menschen mit chronischen Krankheiten, die dringend behandelt werden müssen, auch nach Deutschland zu schicken, dass sie dort behandelt werden können. Das fordern Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Aber Deutschland ist da bisher sehr zurückhaltend. Also davon wird es natürlich auch abhängen, ob die Menschen versorgt werden können, ob die Länder bereit sind, diese Menschen aufzunehmen.
Ja, welche Perspektiven haben die Menschen denn in Gaza? Weil Gaza ist ja zum Beispiel die Region mit den meisten Amputationen bei Kindern. Und bei der Lage, die du gerade beschrieben hast, das klingt sehr schwierig.
Ja, also ich meine, die, sage ich mal, unverletzten Menschen, die gesund sind im Gazastreifen, die haben schon ein Problem mit ihren Perspektiven. Also wie geht's da weiter? Wer regiert den Gazastreifen? Gibt's da irgendwann mal wieder eine vernünftige politische Ordnung und dann eben auch ein Bildungssystem, Gesundheitssystem, können die Menschen dort irgendwie Perspektiven für sich haben? Das ist schon für gesunde Menschen ein Problem. Und für Verletzte, die auf Hilfe angewiesen sind, die mit Amputationen leben, die chronische Krankheiten haben, natürlich nochmal extremer. Also das ist ein Riesenproblem, die Perspektive. Das hängt wirklich davon ab, wie wird sich der Gazastreifen entwickeln. Gibt es da irgendwann eine funktionierende Regierung? Können da auch wieder Strukturen, die diese Menschen versorgen können, aufgebaut werden? Also zum Beispiel sind Krankenhäuser dann wieder in Betrieb? Gibt es eine vernünftige Regierung, die ein Gesundheitssystem organisiert und auch Infrastruktur dazu bereitstellt? Das alles ist noch völlig unklar. Und deswegen kann man da eigentlich gar nicht viel dazu sagen, was für Perspektiven haben die Menschen zurzeit. Wie es aussieht, haben sie keine.
Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeine akute Verbesserung gerade in Sicht.
Also es gibt eine Verbesserung. Das heißt, die Menschen haben wieder mehr zu essen im Gazastreifen und die Kriegshandlungen haben erstmal aufgehört. Mhm. Das ist schon eine Verbesserung für die Menschen im Gazastreifen tatsächlich. Aber natürlich geht es jetzt um die Frage, hält das auch? Wird es ein Dauerzustand? Und vor allem, gelingt es irgendwie den Menschen im Gazastreifen? Da wohnen 2 Millionen Menschen. Gelingt es denen irgendwie wieder eine Perspektive zu geben? Davon wird viel abhängen.
Saids Organisation versucht im Kleinen Perspektiven zu geben. Ein Rollstuhl oder eine Prothese können Einzelnen das Leben echt erleichtern. Aber wie gut kommen sie mit dem aus, was sie gerade anbieten können?
Unfortunately, we would love to be able to help more people, but we are not allowed to do so.
Wir würden so gerne mehr Menschen helfen, aber wir dürfen es nicht. Die humanitäre Zone in den besetzten palästinensischen Gebieten wird immer kleiner. Und das merkt man ganz konkret daran, dass unsere Hilfslieferungen blockiert werden. Für humanitäre Organisationen wie uns wird es immer schwieriger. Seit März 2025 ist kein einziger LKW mehr von Handicap International nach Gaza reingelassen worden. Also seit fast einem Jahr. In diesen LKWs sind Dinge wie Rollstühle, Krücken, Hörgeräte, Prothesen und Orthesenmaterial. Und diese Vorräte gehen jetzt sehr schnell zu Ende. Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass wir bald niemandem mehr helfen können. Unser Team in Gaza sagt, dass sie vielleicht bald gezwungen sind, Holzplanken als Prothesen zu benutzen, wenn kein neues Material reinkommt. Das heißt, wir fallen technologisch um Jahrzehnte zurück. Wir versuchen zwar, Dinge lokal zu besorgen, aber vieles ist einfach nicht verfügbar. Und wenn doch, dann extrem teuer.
But again, it's not always available and it's also quite expensive.
What does being disabled mean for all the people? Was bedeutet es, in Gaza eine Behinderung zu haben? Da ist ja fast nichts barrierefrei. Können die Menschen denn überhaupt am Leben teilnehmen? So can they even take part in life?
It's very difficult. This is why it's life-threatening. I'll give you a few examples from the war.
Es ist extrem schwer und es ist lebensgefährlich, wirklich. Wir wissen, dass mehr als 80% der Menschen mit Behinderungen im Krieg ihre Hilfsmittel verloren haben. Entweder wurden sie bei Angriffen zerstört oder sie mussten zurückgelassen werden, als Menschen fliehen mussten und zwangsvertrieben wurden. Aber ohne diese Hilfsmittel können sie sich bei Luftangriffen nicht in Sicherheit bringen. Wenn Menschen sich nicht bewegen können, kommen sie auch nicht zu den wenigen Dingen, die es noch gibt. Zu Orten, wo Hilfsmittel verteilt werden oder zu Suppenküchen. Und auch bei den Hilfslieferungen aus der Luft haben wir immer gesagt, das ist nicht inklusiv. Menschen mit Behinderungen, vor allem mit Mobilitätseinschränkungen, die kommen da einfach nicht hin.
Persons with disabilities and movement disabilities are not able to reach those services and this aid.
Is there anything in this situation that gives you hope? Gibt es in dieser Situation irgendetwas, das dir Hoffnung macht?
It's honestly quite inspiring to see our team in Gaza continue working despite all the challenges.
Ja, unsere Teams. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie die KollegInnen in Gaza weiterarbeiten, trotz allem, auch im Westjordanland. Trotz all der Einschränkungen, trotz der immer kleiner werdenden humanitären Zone. Die Menschen, denen wir helfen, die geben uns auch Hoffnung. Und auch die HelferInnen, die jeden einzelnen Tag draußen sind an vorderster Front, die versuchen mit fast nichts trotzdem noch etwas zu bewirken.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion der Folge hatten Theresa Nehm und Katja Vossenberg. Andy Fulford hat produziert. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.